Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe hier am 2.2. auf der 100,0 von Echo, der Talkshow bei Köln Campus. Und heute ist Hate in the Air. Wir haben einen ganz besonderen Gast und zwar, ich nenne es einfach mal Allround-Talent. Regisseur, Musiker, Schauspieler, Kabarettist, alles dabei. Serdar Somuncu ist heute bei mir im Studio. Und damit der Gute sich nicht selber vorstellen muss, hat mein Kollege René Müller einen kleinen Beitrag vorproduziert, den wir uns jetzt erstmal anhören, bevor wir dich begrüßen, Serdar.
Er ist vulgär, provokativ, zynisch und polarisierend. Zumindest trifft das auf seine Kunstfiguren wie beispielsweise den Hassprediger zu. Die Rede ist von Serdar Somuncu.
Somuncu, das ist doch der mit Hitler.
Ja, das ist der mit Hitler. Doch Serdar ist viel mehr als nur der Türke, der Hitler gelesen hat. Er ist vor allem eines, er ist Künstler. Ob als Musiker, Autor oder Regisseur, als Schauspieler vor der Kamera oder auf der Bühne. Serdar Somuncu denkt mit, er denkt weiter und er lässt uns an seinen Gedanken teilhaben.
Und das, was Sie gerne mal wieder sein würden, das gucken Sie sich von den Schweizern ab. Ja? Also so gepflegt, ausländerfeindlich. Auch wenn Ihre Sprache ein Code ist, ja? Wir verstehen schon die elementaren Dinge, die Sie meinen. Ja? Ausschaffungsinitiative. Ausländer raus wäre einfacher. Aber das klingt so nett. Ausschaffungsinitiative. Bitte, möchten Sie nicht wieder weg? Ja, ist doch auch nicht schön hier. Bei Ihnen zu Hause ist doch schöner.
Serdar lässt sich nicht verbiegen. Und er lässt sich vor allem den Mund nicht verbieten. Seine Programme sind gespickt mit Beleidigungen gegen alles und jeden. Und Fäkalsprache wie Ich deine Mutter, du Sohn. Oder
Wie Fickfotzen, dreckige Hurenschlampen, Kimmensau.
Doch zwischen all dem steckt auch immer etwas, das gesagt werden muss, um es zu entlarven und darauf aufmerksam zu machen. In seiner neuesten Veröffentlichung Der Adolf in mir blickt Somuncu zurück auf 6 Jahre, mehr als 1500 Lesungen mit mehr als 500.000 Zuschauern. Ein Rückblick auf die Karriere eines verbotenen Buches und auf seine eigene.
Soweit, so gut. Ich lese zwischendurch, was aus diesem Buch vor Adolf Hitlers Mein Kampf, habe ich glaube ich schon erzählt, heißt es. Und zwischendurch erzähle ich was zu dem Text und das ist viel, viel interessanter als das Buch selbst. Ich glaube, wir werden dann gemeinsam herausfinden, ob das Buch so besonders ist, wie es der Gesetzgeber macht. Denn Mein Kampf, und das ist das Letzte, was ich im Voraus sage, ist ein verbotenes Buch.
Wie seine Meinung zu diesem ach so verbotenen Buch heute aussieht und wie viel Adolf nach all den Jahren tatsächlich noch in ihm steckt, das und vieles mehr wird er uns heute selbst erzählen. Herzlich willkommen bei Echo, der Talksendung auf Köln Campus. Herzlich willkommen, Serdar Somuncu!
Ja, herzlich willkommen, Serdar.
Herzlich willkommen, Rudi. Wie war nochmal dein Name?
Mein Name ist Benedikt Schmitz. Gut, dass du es sagst. Ich habe es selber noch nicht festgestellt, ich habe es selber noch nicht gesagt.
Benedikt Schmitz.
Benedikt Schmitz, ein nice. Sehr kölscher Name auf jeden Fall.
Echt? Aber, Benedikt Schmitz?
Also Schmitz zumindest. Schmitz ist ja ein sehr kölscher Name.
Ich dachte Benedikt wäre kölsch.
Nee, Benedikt ist einfach nur extrem heilig.
Aber geil war in diesem Text gerade, Fickfotzen, bla bla bla, zwischen all dem steckt natürlich immer ein bisschen Wahrheit. Sehr gut.
Ja,
sehr
vielleicht
gut.
Ein kleiner freudscher Versprecher von dem Kollegen.
Die besten Pointen kommen unbestellt. Sehr gut.
Ja, und genau das führt uns dann direkt zum ersten Thema im Endeffekt. Das hier soll ein sehr offenes Gespräch sein, unzensiert. Beim Köln Campus ist es ja so, wir sind jetzt nicht, und ich glaube, da trete ich keinem mit auf den Schlips, wir sind keine hundertprozentig professionellen Journalisten, sondern Studierende, die das ja alles aus Spaß eher machen. Das heißt, du hast hier gar keine Karriere zu zerstören, falls es jetzt komplett schief geht.
Meine wahrscheinlich.
Nein, das glaube ich auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall keinen roten Faden geben. Ich versuche es ein sehr offenes Gespräch werden zu lassen. Sehr. Und in dem Beitrag, den wir gerade gehört haben, ist es ja schon angeklungen und das wäre jetzt auch der erste Themenblock. Es geht um Zensur und das ist jetzt schon ein bisschen her, aber es ist eigentlich noch ziemlich aktuell. Du wurdest bei dem, lass es mich ablesen, Arosa Humor Festival in der Schweiz, wurde dein Beitrag als einziger von 12 aufgetretenen, ich nenne es mal Künstlern, ja, zensiert. Und da wollte ich dich einfach nochmal nachfragen, wie hast du diese Zensur wahrgenommen? Wurdest du davon informiert oder wie ist das für dich abgelaufen?
Also folgendes, ich war eingeladen auf einem Festival, Arosa Humor Festival ist eigentlich ganz cool, das ist so auf einem Berg, 2200 Meter hoch ist ein Zelt und da spielen Comedians, Kabarettisten, Artisten aller Art. 10 Tage lang. Es gibt dann Solo-Auftritte von jedem Künstler. Es gibt aber auch nochmal so eine Auswahl aller Künstler, die dann zur Fernsehaufzeichnung eingeladen werden. 12 insgesamt. Und obwohl ich mir dessen bewusst war, dass ich nicht da reinpasse, weil das ist schon ein ziemlich einfaches Festival, würde ich jetzt mal sagen. Also da reicht die Spanne von Jongleuren bis zu Leuten, die mit so Pappmasken tanzen, hin bis zu eben politischen Kabarettisten wie mir, habe ich gesagt, okay, 10 Tage Urlaub in den Bergen, gar nicht so schlecht, 2x spielen, Geld auf die Kralle, 5 Sterne, Luxushotel, wer sagt da schon nein? Und habe gespielt und habe aber, als ich auf der Bühne stand, eigentlich keinen Deut davon weggenommen. Also ich habe das gemacht, was ich immer mache, und habe über die Schweizer gesprochen, über die Nazis in der Schweiz, und das sind sehr, sehr viele übrigens, 29% wählen SVP, das ist zwar keine ausgesprochene Nazi-Partei, aber wenn du in Deutschland mal deren Plakate siehst und die Parolen, die die so proklamieren, dann ist das schon ziemlich krass, was die so machen. Und der Auftritt war vorbei und alle sagten, ey, cooler Auftritt. Der Veranstalter selbst sagte sogar, ey, Mensch, super, das muss noch viel härter sein eigentlich. Und ich bin dann nach Hause gefahren und dachte, alles klar, wenn die mich einladen und wenn die Eier haben, das zu senden, umso besser. Und dann kam der Tag, an dem das gesendet werden soll, und ich ging ins Internet, um zu gucken, um wie viel Uhr genau, weil ich kein Schweizer Fernsehen hier empfange, sondern über Stream gucke. Und siehe da, von allen 12 Künstlern, die aufgezeichnet worden waren, fehlte eigentlich nur ich. Und zwar komplett, also auch kein Bild, kein Name. Ich war einfach gar nicht da. Und dann habe ich mich gewundert und meinen Agenten angerufen und gesagt, hör mal, ist da irgendwas passiert? Die sagten noch, es wäre alles okay. Und dann sagte der, du, keine Ahnung. Wir haben dann gefragt. Es war allerdings ein Sonntag, also ein schlechter Tag, auch um Redakteure zu erreichen. Und es hieß, wir kümmern uns drum, kein Problem. Und das Ganze war aber eigentlich nur ein Manöver, um Zeit zu gewinnen. Denn als dann der Bericht lief, abends um 12 Uhr, war ich nicht dabei. Und ich habe dann daraufhin, weil ich ein bisschen ja irritiert war, auf meiner Facebook-Seite geschrieben, lustig, Fragezeichen, Arosa Humor Festival kippt meinen ganzen Beitrag, das auf meiner Facebook-Seite geschrieben. Und daraufhin gab es unheimlich viele Reaktionen, sag mal, was ist denn passiert und warum und wieso. Und ich habe geschrieben, ich weiß nicht warum, offensichtlich war mein Stand-up zu hart. Und dann wollten alle wissen, was hast du denn gesagt? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, ich improvisiere immer. Ich kann aber ein Gedächtnisprotokoll schreiben, und dann habe ich aus dem Gedächtnis geschrieben, was ich gesagt habe, und das war ungefähr Folgendes. Ich habe 2 Nachrichten, die eine ist schlecht, die andere ist gut. Die schlechte Nachricht ist, ich bin Türke, und die gute Nachricht ist, ich glaube nicht an Gott. Der Laden ist also sicher. Im Übrigen bin ich auf der Flucht, ich flüchte aber nicht von Syrien nach Deutschland, sondern ich bin von Deutschland in die Schweiz, weil in der Schweiz gefällt es mir besser, hier sind wenigstens aufrichtige Nazis. Und als ich das dann gepostet habe, ging eine Riesenwelle los. Die Schweizer Presse stürzte sich darauf. Comedian beleidigt Schweizer als Nazis. Ich stand dann auf der Blick-Titelseite. Das ist Blick, ist so die Schweizer Bild.
Ja.
Und das Ding verselbstständigte sich immer mehr und mehr und mehr. Und in der Zwischenzeit fragten natürlich auch immer mehr Leute beim Schweizer Fernsehen an. Sag mal, ist das so, wie der das gesagt hat? Und die sagten, nö. Bei uns ist das so, dass wir die Beiträge, die wir senden, nach folgenden Kriterien aussuchen, selektieren, haben sie selber genannt. Länge des Beitrags, Genre, also ist es Kabarett, ist es Comedy, was ist es?
Ja.
Und ein Durchschnitt ausländischer und einheimischer Künstler. Jetzt war ich der einzige Türke, also eigentlich hätte ich dem Durchschnitt entsprochen.
Vollkommen die Quote erfüllt quasi.
Eigentlich habe ich die Quote erfüllt. Jetzt war ich der einzige Politkabarettist neben Andreas Thiel, der allerdings auf dem anderen Spektrum sich ein bisschen tummelt. Das ist nämlich ein ziemlich rechtsnationaler Kabarettist.
Ja.
Und mein Beitrag war 4 Minuten 48 und nicht Überlänge. 5 Minuten hatte nämlich jeder Künstler.
Mhm.
Dann ging das Schweizer Fernsehen dazu über, den Veranstalter zu beschuldigen, und sagte, wir treffen aber gar nicht die Auswahl, sondern das Humorfestival. Woraufhin das Humorfestival sagte, Moment mal, wir treffen gar nicht die Auswahl, sondern das Fernsehen. Weil die natürlich alle Schiss hatten.
Ja,
das
klar.
War Zensur, ganz klar. Am nächsten Morgen postete dann ein Inkognito-Mitarbeiter des Arosa Humor Festivals einen heimlich mitgeschnittenen Beitrag aus meinem Stand-up.
Ja.
Und es stellte sich raus, weder das Publikum war sauer, noch die Überlänge war gegeben. Ich habe 4,48 gespielt, wie gesagt.
Ja.
Und so weiter und so weiter. Also sprach nichts dagegen, diesen Dings rauszunehmen, weil die Stimmung war sogar gut, die Leute haben gelacht. Jetzt gab es nur ein Problem. Ich hatte nie in meinem Stand-up gesagt, die Schweizer sind aufrichtige Nazis.
Ich hab also aber im Facebook-Post schon.
Genau, ich habe also in meinem Gedächtnisprotokoll gedacht, es muss so hart gewesen sein, was ich gesagt habe, und habe das sozusagen zugedichtet. Ja. Die ganze Presse hatte sich aber schon darauf geschmissen, dass ich gesagt habe, die Schweizer sind alle aufrichtige Nazis. Also mussten die eine Kehrtwende machen und sich selbst korrigieren. Auf meiner Facebook-Seite hagelte es Hasskommentare von aufgebrachten Schweizer Patrioten. Und ich habe dann, um das Ganze noch so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, angefangen, alle Negativ-Einträge zu löschen. Okay. Und zwar sichtbar. Woraufhin dann die, die noch vor 2 Minuten gesagt haben, stell dich doch nicht an, du Scheiß-Türke, das war keine Zensur, dein Scheiß, das, was du gespielt hast, war einfach nicht lustig,
ja,
gesagt haben, ey, du zensierst ja selber. Und dann habe ich gesagt, nee, ich selektiere nur nach Dauer, Art und Qualität der Beiträge. Und damit war das Thema gegessen.
Aber das finde ich ganz lustig, dass du das so erzählst, weil bei YouTube, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist relativ schnell aufgetaucht, das Video. Das wird ja dann direkt eigentlich hochgestellt, sobald etwas verboten wird in den Unweiten des Internets. Es ist auch total einfach zu finden. Daher hatte der Kollege das, glaube ich, dann auch. Und da war es schon, im Titel stand schon der sogenannte, genau, Skandalauftritt von Serdar Somunç. Und ich glaube, da war eigentlich die komplette Medienwelt, also zumindest so auf Konsumseite, so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, stand hinter dir, weil das war für die jetzt noch nicht mal halb so krass, ja, wie du eventuell, hallo, sonst sein kannst. Ja. Und ich finde es immer, du wurdest ja nicht das erste Mal zensiert, sage ich mal. Darüber sprichst du ja auch in deinem neuen Buch. Und ich finde es halt dann irgendwie krass, dass die Leute, also die Medien, sich immer eine Aussage rausnehmen, aber dann irgendwie ignorieren, dass du eigentlich alles andere auch quasi beleidigt hast.
Ja, die lügen und dann auch. Also das 20 Minuten zum Beispiel, das ist auch so ein Revolverblatt in der Schweiz.
Ja.
Die haben geschrieben in ihrer zweiten Überschrift auf der Titelseite, die Zuschauer wären in Scharen rausgelaufen. Und du siehst auf dem Video, guckst dir bitte an, keiner geht raus. Und Leute lachen und applaudieren sogar. Das ist wirklich gelogen, was die geschrieben haben.
Ja, also das Einzige, was mir aufgefallen ist, es gab bei einer Stelle so ein kleines Raunen. Aber das war, also ich kenne auch krassere Auftritte von dir.
Ja, klar.
Ich glaube, es waren die Mitternachtsspitzen, wo du dann irgendwie kurz nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo irgendwas mit, also so wie so eine Pistole mit den Fingern gezeigt hast und dann ins Publikum. Das fanden die Leute, glaube ich, 1000-mal krasser als jetzt
das
den Auftritt in der Schweiz.
Das war noch nicht mal der krasseste Auftritt, also es gibt noch viel schlimmere.
Gibt es noch viel schlimmere? Okay. Also ich habe...
Quatsch Comedy Club. Hermanns ist eine geile Dreilochstute. War der Opener meines Stand-Ups.
Also ich habe dich einmal im Quatsch Comedy Club gesehen, da hast du aber 5 Minuten nichts gesagt.
Das war
auch
geil,
da hast du mit dem Mikrofon geboxt eigentlich. Ja. Nee, der härteste Spruch, der mir einfällt von dir, und wir können das ja alles hier komplett frei senden, ist eigentlich, was war das? Das war über Knacki Deuser, dass er aussieht wie Graf Zahl nach einer Chemotherapie,
ja,
oder so.
Nicht hart.
Ja, für mich, ich fand das super hart.
Ja, wir haben also, wenn wir untereinander reden, ne, das darfst du ja gar keinem erzählen. Also Oliver Polak zum Beispiel ist ja ein Kollege von mir, und ey, du müsstest mal unsere Messenger-Protokolle lesen auf Facebook. Und dann jeder zweite Satz immer, stell dich nicht an, scheiß Juden müssen sich sofort beschweren. Oder Olli schreibt dann irgendwie, ja, ich glaube, ich gehe jetzt duschen oder so. Das könntest du niemals senden. Aber es ist irgendwie auch cool zu sehen, wie Humor funktionieren kann, wenn Leute bereit sind, ihn zu verstehen. Und
ja,
wie wenig er funktioniert, wenn Leute nicht bereit sind, ihn zu verstehen. Du kannst irgendwas sagen. Es gibt immer ein Arschloch, das sich davon angegriffen fühlt. Letztendlich geht es ja darum, dass das, was wir da tun, wir Satiriker, eine Grundfeste unserer Demokratie ist. Nämlich, dass wir eine weitere Perspektive auf das Geschehen sind. Eine andere als Medien wie Zeitungen oder Fernsehsender. Und wer das nicht duldet, wer das nicht zulässt, der weiß nicht, was Demokratie bedeutet.
Du, und damit kommen wir eigentlich schon fast zum nächsten Thema. Also da ist jetzt nochmal so als Abschlussfrage, da ist jetzt böses Blut mit dem Schweizer Fernsehen, aber im Endeffekt hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, dass du eigentlich immer wieder dann da auftreten würdest, und du hast ja auch bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland hast du oft diese Erfahrung machen müssen, zensiert zu werden, trittst aber dann trotzdem immer wieder auf. Also da ist dann irgendwie kein böses Blut, sondern du sagst dir halt dann, ja, nee, fuck you, ich komme jetzt trotzdem nochmal, wenn die dich einladen.
Ja, weil das kein Prinzip ist, dass ich da einläute. Die Leute denken immer, Leute denken eh unheimlich viel. Also wenn du in der Öffentlichkeit bist, basteln sich Leute ja ein Bild von dir, und dann messen sie dich an dem, was sie sich eingebildet haben, was du bist. Mhm. Ja, und sagen dann, du bist aber inkonsequent. Du hast doch gesagt, du würdest nie zum ZDF gehen. Habe ich nie gesagt. Du hast wahrscheinlich irgendein Stand-up gesehen und hast dir dann gedacht, ah, der geht wahrscheinlich nie zum ZDF. Hast in der Zwischenzeit vergessen, was du selber gedacht hast und wirfst mir das jetzt vor. Ich bin in Wirklichkeit der inkonsequenteste und prinzipienloseste Mensch der Welt, so wie du wahrscheinlich auch und du auch. Ich meine, du wirst wahrscheinlich Fairtrade oder so bevorzugen, aber kaufst dir ein Cappy bei Footlocker. Oder du sagst, ey, die armen Leute in Afrika und isst aber heimlich einen Hamburger bei McDonald's. Und ich sag einfach, ich gebe das zu. Ich habe gar nicht den Anspruch, konsequent zu sein. Und natürlich würde ich da wieder hingehen, wenn die mich wieder einladen. Ich würde es aber nach einem bestimmten Kriterium entscheiden, nämlich gibt's Geld? Und zwar so viel, dass es nicht wehtut. Ja. Und kann ich alles sagen, was ich will und mich nachher mit ihnen darum streiten, dass es gesendet wird. Und selten, muss ich sagen, hat sich ein Fernsehsender, ein staatlicher Fernsehsender, ein besseres Eigentor geschossen als in den letzten Tagen der SRF in der Schweiz.
Okay, alles klar, aber im Endeffekt würdest du jetzt quasi nicht sagen, dass du das dann per se ablehnst und du hast ja auch mit deinem neuen Buch und darum soll es jetzt so ein bisschen gehen. Wir haben eine Ausgabe hier auch vor uns liegen, der Adolf in mir heißt es. Da hast du ja auch dieses Zensurthema so ein bisschen aufgegriffen, sage ich mal, und auch Texte, die zensiert worden sind, sogar mit Angabe des Senders und des Datums und ja, des genau. Jahres und so weiter, dann da abdrucken lassen. Und war dir das da... Also die erste Frage, die mir so ein bisschen auf den so in den Sinn gekommen ist, ob dieses Buch, warum das jetzt nach einer so langen Karriere quasi, der Untertitel ist die Karriere einer verbotenen Idee, warum jetzt nochmal so ein Buch? Wolltest du dann damit aufklären, unter anderem mit solchen Zensursachen, dass hier das ist der Text, den ich gemacht hätte? Findet ihr das überhaupt so schlimm, dass du das quasi den Leuten nochmal zeigen wolltest? Oder warum so ein Buch nach so einer extrem langen Karriere nochmal Revue passieren lassen? Oder das waren jetzt drei Fragen.
Ja, genau. Und eine Frage zweimal gleich. Also egal, aber das macht nichts. Ich habe die Frage verstanden.
Sehr gut.
Der Anlass war einfach. Und zwar ist diesen Januar, das wissen viele, das Buch Mein Kampf von Adolf Hitler freigegeben worden. Die Urheberrechte, die im Besitz der bayerischen Landesregierung lagen, Kraftübertragung der Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Und das, weil der Verlag, in dem Mein Kampf erschienen ist, in München saß. Diese Urheberrechte sind jetzt frei geworden und man kann das Buch überall publizieren. Und das war Anlass für meinen Verlag Wortart, bei dem meine CDs und meine Bücher erscheinen, zu sagen, Serra, es ist jetzt 20 Jahre her, dass du als einziger übrigens in Deutschland die Lesung aus Mein Kampf gemacht hast. Und lass das doch nochmal Revue passieren. Was ist in diesen 20 Jahren passiert? Wie hat sich diese Idee entwickelt und wo ist sie heute geblieben? Und was ist daraus entstanden? Und als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich keine Lust hatte, nochmal zu wiederholen, was ich alles schon gesagt habe, nämlich wie die Idee entstanden ist, was passiert ist auf der Lesereise. Ich hatte ja schon zwei Bücher davor über diese Lesereise geschrieben und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr fiel mir auf, dass viele Zuschauer eigentlich gar nicht wissen konnten, mit was für einem Hintergrund ich eigentlich meine Arbeit in den letzten Jahren gemacht habe. Ich habe zwar Interviews gegeben hin und wieder, aber wirklich erklärt habe ich das nicht. Und es war mir plötzlich ein Bedürfnis, den Leuten zu erzählen, wie es eigentlich zu dieser Idee gekommen ist. Also erstmal Mein Kampf zu lesen, dann weiterzugehen zur Sportpalastrede von Josef Goebbels, dann die Bildlesung zu machen. Ich habe eine Zeit lang jeden Abend aus der Bildzeitung gelesen.
Ja.
Und welche Zusammenhänge diese Projekte alle hatten. Bis eben zum heutigen Tage, wo ich den Hassprediger spiele, bei dem es nicht darum geht, nur Ficken Fotze zu sagen, sondern eben aus der Entwicklung dieser verschiedenen Rollen heraus eine neue Idee zu finden und die Frage vor allen Dingen zu beleuchten, was ist Propaganda? Wie funktionieren Diktaturen? Sind wir selber anfällig eigentlich noch? Leben wir vielleicht sogar in Diktaturen? Und wie nützen wir die Dinge, die wir aus der Vergangenheit haben in der Gegenwart? Sind wir klüger oder machen wir eigentlich die gleichen Fehler wie die Leute, denen wir vorwerfen, damals nichts getan zu haben? Das so im Großen und Ganzen war die Idee. Und dann kam natürlich ein großes Kapitel über Zensur, weil ein Aspekt, den ich in diesem Buch darstellen wollte, war immer, wo sind eigentlich heute faschistische Ideologien versteckt in unserem Umfeld, in unserem Alltag?
Ja.
Und wenn ich dir schildere, was ich alles erlebt habe in diesen Jahren, 30 sind es jetzt ungefähr, in denen ich auf der Bühne stehe, dann ist ein wesentliches Merkmal, das ich ganz klar diesem Faschismus zuordne, dass Redakteure von Zeitungen, von Fernsehsendern immer wieder sich angemaßt haben, Zugriff und Eingriff auf meine künstlerische Arbeit zu nehmen und zu bestimmen, wie sie mich nach außen transportieren wollten. Und das ist ein Unding. Wenn du heute, ich habe ja gesagt, das ist Bestandteil unserer Demokratie, einen Künstler dir einlädst in eine Sendung, dann musst du aus meiner Sicht auch damit leben, dass dieser Künstler das sagt, was er will. Und du kannst ihn nachher nicht zur Raison zwingen und sagen, du, also unser Sponsor wollte das nicht oder unser Chefredakteur droht mit Rauswurf. Das muss er sich vorher überlegen. Mhm. Und das wollte ich demonstrieren und das wollte ich auch anhand dieser Beispiele nochmal zeigen. Und das ist nicht nur immer ein Sender. Die Leute denken, RTL wäre der schlimmste Sender. RTL ist schlimm, RTL 2 noch schlimmer. Aber der WDR zum Beispiel ist mit Abstand der schlimmste Sender.
Okay.
Das ist ein reiner Zensurapparat, in dem mickrige kleine Redakteure sich in die Hose scheißen, dass wenn ich als Türke zweimal zu viel Hitler sage, sie ihren Job verlieren. Die sagen das auch nicht, weil die was gegen Hitler haben. Im Grunde genommen finden die Hitler gut und denen geht einer ab und die haben feuchtes Höschen dabei. Und sie verwirklichen ja letztendlich auch eine Ideologie, die sehr hitleresk ist. Aber das eben nochmal zu zeigen, wie das funktioniert und wie tief das verankert ist in Medien, in Institutionen, das war Absicht gerade dieses Kapitels, in dem es um Zensur ging.
Ja, und was ich halt sehr erstaunlich finde, ist diese ganzen, das ist jetzt nicht so sehr gespoilert, was das Buch angeht, für die, die es noch lesen wollen, diese Abschnitte sind alle so aus 2015, 2014, also alles nicht jetzt. Wirklich quasi jetzt, genau, jetzt, richtig. Ja. Und das finde ich so erstaunlich, weil eigentlich muss man nur einen Auftritt oder vielleicht zwei von dir schauen, um zu wissen, du polarisierst ein bisschen, du provozierst sehr, du benutzt eine sehr vulgäre Sprache in dieser Rolle, gerade in dieser Rolle des Hasspredigers, aber auch schon davor. Und ich finde, das ist ja dann nicht überraschend, dass du das, wenn du eingeladen wirst, weiterhin so in dieser Sprache quasi machen willst.
Komm, wir nennen Namen, wir machen das jetzt richtig gefährlich.
Okay, gerne. Wir können ja, wie gesagt, hier darfst du alles sagen.
Ja, Campus Radio muss ja einen Mehrwert haben. Ihr müsst ja die klügeren Leute hier besenden. der WDR zum Beispiel, ne?
Ja.
Der ja jetzt unheimlich darunter leidet, dass er kein junges Publikum mehr erreicht und versucht so auf Biegen und Brechen jung zu sein. Was immer das auch bedeutet bei Fernsehsendern. Die gucken sich die Quote an. Und dann sehen sie, es waren nur so und so viel 30-Jährige dabei. Und dann sitzen Redakteure und sagen, wir müssen wieder jünger werden.
Ja, Wörter wie hip und so weiter kommen dann auf einmal rein,
genau.
Jugendsprache.
Das Jüngste, was die bis dato hatten, war Götz Alsmann. Also das war so, für die ist das jung. Ne? Und der WDR war aber mal seinerzeit wirklich Pionier, nämlich zu der Zeit, als Knacki Deuser, den du eben erwähnt hast, Nightwatch gemacht hat.
Mhm.
Und das war eher Zufall. Nightwatch lief nachts. Ich glaube sonntags 12 Uhr. Und das Ding hat sich zu einer Kultsache etabliert. Die Leute, die jungen Leute, die der WDR haben wollte, die haben das eingeschaltet und haben gesagt, das ist eine coole Sendung, das machen wir. Dann ist irgendwann ein Wechsel gekommen. Der Redakteur dafür Zuständige ist weggegangen. Ein neuer kam, hat gesagt, ja, wir müssen das anders machen. Ist ja immer so, wenn Redakteure kommen, dann wollen sie erstmal alles ändern. Haben gesagt, pass auf, wir schmeißen den raus und haben die Nightwatch abgesetzt.
Ja.
Haben es aber 1:1 ersetzt durch ein neues Format. Vielleicht erinnert ihr euch, Funkhaus.
Ja.
Das war das im Foyer des WDR-Funkhauses im Appellhofplatz.
Was schon mal nicht so cool ist wie ein Waschsalon, um ehrlich
zu sein. Exakt. Und außerdem fand ich das mega scheiße, auch wenn ich Knacki Deuser durchaus kritisch betrachte, aber ich schätze ihn als Kollegen, dass man einfach hingeht und sagt, hau ab. Ne? Mhm, also hau ab, du hast ausgedient, verpiss dich.
Ja.
Das war nicht fair und dazu kam aber noch, dass es eine Demütigung gab. Man hat nicht nur gesagt, hau ab, sondern pass auf, wir bumsen dich jetzt öffentlich, indem wir das gleiche Format nochmal machen, unter anderem Titel sogar im WDR-Gebäude.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, natürlich mussten die Comedians einladen und die Comedians sind übrigens die linksten und feigesten Säue überhaupt auf dem Planeten. Wenn die sehen, dass sie in so eine Sendung kommen können, da vergessen die alle ihre Ideale.
Ja.
Und ich habe gesagt, pass auf, ich komme dahin, aber ich sage das, was ich will. Und ihr müsst in Kauf nehmen, dass ich das auch thematisiere. Und dann hat die zuständige Redakteurin gesagt, ja, kein Problem, du kannst auch hier alles sagen, so wie du eben auch.
Ja.
Und dann habe ich am Ende meines Stand-Ups die Nightwatch-Melodie gepfiffen. Also habe gesagt, irgendwie, das kommt mir ja alles bekannt vor, habe die Nightwatch-Melodie gepfiffen und es gab einen riesen Eklat. Wie kann der und was soll das? Nie mehr wieder wird er hier hinkommen.
Ja.
Und das Paradoxe ist, nur um dir zu zeigen, was das für ein Kampf gegen Windmühlen ist.
Ja.
Knacki Deuser war zwischenzeitlich komplett ersetzt durch Heinz Gröning.
Ja.
Kennt ihr den noch?
Ich habe ein Gesicht im Kopf, mehr nicht.
Glatze, ein bisschen breiter gebaut. Heinz Gröning war aber von Knacki Deuser entdeckt. Das war ein Königsmord, ja?
Ach echt?
Die haben also Heinz Gröning irgendwie geködert, haben gesagt, ey, du kriegst deine eigene Sendung. Hat er gesagt, okay, scheißegal, mach ich. Ja. Und jetzt war das so, dass Knacki, der war irgendwie weg und ja. Heinz Gröning war da. Und ich habe gesagt, sag mal, das ist ziemlich assi, du kannst ja dem Knacki nicht so in den Rücken fallen. Knacki dann selber irgendwann eine Sendung bekommen hat und gesagt hat, ja, den Zerner kann man aber nicht einladen, weil er sagt ja, was er will. Also ich habe den erst in Schutz genommen und dann hat er selber Schiss davor bekommen. Die Strafe übrigens für alle war, dass Funkhaus dann so schlechte Quoten hatte, es ist dann nochmal mit Tobias Mann besetzt worden,
ja.
dass es komplett abgesetzt wurde und der WDR heute jetzt ohne ein junges Format dasteht. Sie haben zwar Versuche, aber daran siehst du halt, ich finde das so schön, es rächt sich. Mhm. Weil die, so wie Leute wissen, wann wo ein gutes Restaurant ist, weil einfach gut gekocht wird, so merken sie auch, welche Sendungen ehrlich gemacht sind. Und der ja. WDR hat sich diese Glaubwürdigkeit total verspielt.
Ja, und das ist eine Glaubwürdigkeit, die du dir ja in den letzten Jahren so ein bisschen aufgebaut hast, will ich jetzt einfach mal sagen, durch deine mitunter unbequeme Art.
Gar nicht. Ich habe mir einfach, es interessiert mich nicht. Ich habe mir nichts aufgebaut. Es ist mir scheißegal, ob irgendeine WDR-Fotze sagt, ich lade den ein oder nicht. Ich verdiene mein Geld anders. Notfalls gehe ich auf den Strich.
Ja.
Ich mache mich dafür nicht klein, dass eine Redakteurin ihre Angst öffentlich zelebriert.
Nee, es war auch eher auf Zuschauerseite so ein bisschen gemeint. Also in diesen ganzen sozialen Medien, da wirst du ja sehr gefeiert, muss ich jetzt einfach mal ganz ehrlich sagen. Und auch unter den Studenten. Ich hoffe, es ist übrigens nicht komisch, von einem Studenten überhaupt interviewt zu werden. Ist dir auch scheißegal.
Hä? Wirklich so alt? Ich bin alt. Ne? Wie alt seid ihr oder du?
Ich bin 24 Jahre alt.
24 ist cool.
Das geht noch, ne?
Aber so. Ich bin 23 Jahre älter als du. Boah, krass, ey. Ja. Aber ich fühle mich jünger als du.
Also fast doppelt so alt, wenn man es jetzt ganz gemein ausdrückt.
Deine Frage, stell die gleich, aber was machst denn du so mit 24? Fährst du am Wochenende zu deinen Eltern?
Nö, ich wohne komplett alleine, nicht mehr bei meinen Eltern.
Deine Eltern wohnen aber in Bielefeld,
oder? Nein, die wohnen alle noch in Köln.
In Köln, deswegen,
ja, ich bin Kölner.
Du bist Drecksköllner?
Ich bin Urkölner.
Bist auch FC-Fan?
Auf keinen Fall.
Ey, das ist gut. Bist du Fußballfan überhaupt?
Darüber wollten wir eigentlich, der ist egal, das ist ein lockeres Gespräch. So, ich drehe mal mein Skript um.
Sag schnell, welche Mannschaft. Bevor wir weiterreden, möchte ich wissen, mit was für einem Arschloch ich es zu tun habe.
Überhaupt kein Fußballfan, ich spiele Handball und bin Handballfan.
Hau Zack. Ab, jetzt sind alle Handballfans, klar, ist ja logisch.
Seit 14 Jahren.
Okay, aber hast du denn eine Mannschaft?
Ja.
Kennst du überhaupt eine Handballmannschaft?
Ich kenne alle Handballmannschaften.
THW Kiel fast. Und
THW Kiel, MT Melsungen, HSG Wetzlar, ich kann dir alle aufzählen.
Aber da musst du doch einen Schaden haben, wenn du Handballfan bist, oder?
Warum? Ich spiel's ja selber, das ist ja dann eher das Ding.
Das ist ja mega schwul.
Ich guck's nicht im...
Ich spiel's selber, ich bin Fan. Finger in Po, Mexiko. Okay, Frage.
Ja, jetzt muss ich erst mal die Frage stellen, magst du überhaupt Sport?
Ja, Logo.
Auf jeden Fall.
Ich bin totaler Tischtennis-Fan.
Ja.
Was?
Das ist jetzt deine Antwort?
Ich liebe Frauen, nee, ich liebe Behinderten-Tischtennis, das ist geil. Bei den Paralympics, wenn die so mit einem Bein spielen und so. Ich bin Sportfan, ich bin großer Fußballfan, ich bin jedes Wochenende im Stadion.
Okay.
Und meine Mannschaft, das sage ich hier mit stolzer Brust, ist Borussia Mönchengladbach.
Mhm.
Und deswegen auch meine Frage nach Köln.
Ist ja auch kein Geheimnis, dass du, ich hab's mal in einem Interview gesehen, da war es, glaube ich, sogar halb ernst gemeint, du würdest lieber in Düsseldorf, oder du wohnst noch in Köln?
Haben wir schon über meinen Köln-Hass gesprochen?
Nein, noch nicht, aber können wir gleich auf jeden Fall machen. Ich muss jetzt kurz diese Frage stellen, sonst vergesse ich sie. Du hast jetzt eben gesagt, dass so ein bisschen dein
keiner
Ziel...
Keiner kauft das Buch, keiner.
dein Ziel und deine... Ich hab's gekauft, es liegt hier.
Ja,
es sind Notizen drin.
Ja, du bist alles aber auch ein ganz netter Kölner.
Also sehr studentisch gemacht.
Handball-Kölner.
Ich habe es geschafft, mir dieses Isch abzugewöhnen. Allein das ist ja schon was wert.
Ich möchte, dass du gleich mal deine Meinung über Köln sagst. Die scheint nämlich auch nicht so gut zu sein.
Ich habe tatsächlich die letzte Sendung, die ich hier gemacht habe, war mit einem Kölner Historiker, der zum Beispiel damit aufgeklärt hat, dass die Karnevalsvereine damals alle im Widerstand waren.
Ach, das ist total, das ist gelogen. Der hat das aufgeklärt, dass die nicht im Widerstand waren.
Ja, genau. Hat sehr viele Beispiele
genannt.
Das waren
die Obernazis.
Genau das. Da ging es schon darum, wenn ein Jude, sage ich mal, in dieser Region gewohnt hat, ja, die sind doch hier super willkommen und bla und Toleranz. Alles Quatsch. Kann man die letzte Sendung gerne nochmal online hören. Ich stelle jetzt erstmal diese Frage. Du hast gesagt, ein Ziel von dir ist es, faschistoide Elemente in, sage ich jetzt mal, unter anderem ja der Medienwelt. Du hast auch mal über Deutschrap gesprochen, dass das sehr faschistoide Züge hat und so weiter. Da kam mir so ein bisschen die Frage auf, wenn man sich sehr gut mit diesem Thema auskennt, und das scheinst du zu tun, steigert man sich da nicht so ein bisschen zu sehr rein? Es gibt ja total viele wissenschaftliche Abhandlungen auch, dass die Schlümpfe oder Harry Potter faschistoide, sag ich mal, Elemente wären. Das ist jetzt aus der Fiktion, aber ist das nicht so, dass man da eventuell so ein bisschen überzieht und überall dann faschistoide Züge sieht und das
geile Nazi-Frage. Geile Nazi-Frage.
Dankeschön.
Also,
hatte mir ein paar vorgenommen.
Ich bin sozusagen wahnsinnig. Ich bilde mir Sachen ein. Ich habe eine Obsession mit Faschismus.
Naja, wenn man sich sehr lange genau. mit diesem Thema auseinandersetzt, dann wird
plötzlich alles zu Faschismus.
Das kann ja sein. Es ist die Frage, wenn man sich zu sehr mit einem Thema auseinandersetzt, ob man überall nur noch dieses Thema sieht.
Klar, wenn du jeden Tag isst, dann ist auch alles Spinat. Ne?
Das ist jetzt ein Trieb.
Das
ne?
nicht so gut, das ist egal. Die Antwort ist nein. Mhm. Je mehr du dich damit beschäftigst, desto besser kannst du unterscheiden, ist die Antwort.
Okay.
Und es ist erschreckend tatsächlich, wie viele Elemente es gibt. Und da hast du ja selber gesagt, reicht die Spannbreite von Hip-Hop bis zu den Medien, aber auch bis zu unserem eigenen Verhalten.
Mhm.
Und es gibt überhaupt keine Veranlassung dazu, das zu portionieren und zu sagen, ja, so viel und jetzt genug oder so weit und das wird jetzt zu viel. Sondern ich finde es gut, wenn man ein Gespür dafür hat. Und ich finde es wichtig, dass man dieses Gespür auch anwendet und wenn es so ist, sagt, ey Leute, das ist ein bisschen drüber, was ihr gerade macht. Aber es hat nichts mit krankhafter Wahrnehmung zu tun. Denn dann wäre es, wie ich eben gesagt habe, eine leidende Besessenheit, eine Obsession. Und dafür mache ich zu viele andere Dinge, die in anderen Richtungen sind, um mich davon so einfangen zu lassen, dass ich nur noch mit dieser braunen Brille, Achtung Wortspiel, auf die Sachen gucke. Aber trotzdem, also ich kann dir sagen, ich habe mich sehr viel damit beschäftigt, das stimmt. Und es ist nach wie vor überraschend, erschreckend, fesselnd, es gibt viele Adjektive, zu sehen, wie oft das in unserem Alltag noch stattfindet. Und es gibt natürlich deswswegen habe ich gesagt, was für eine Faschofrage, es gibt so ein Standardargument von so ein Möchtegern-Nazis, ja, jetzt kommt er wieder damit oder jetzt muss da mal genug sein. Das sind meistens Leute, die noch nicht mal einen Schritt gemacht haben in diese Richtung. Die Leute, die immer sagen, also was haben wir denn damit noch zu tun? Haben noch nie was damit zu tun gehabt oder wollten nicht was damit zu tun haben.
Ja.
Und die Leute, die sich damit beschäftigt haben, sind meistens diejenigen, die sagen, ich kann gar nicht aufhören, danach zu suchen, weil es so spannend ist, dem aufspüren zu wollen.
Ja, und der Unterschied zu dir und den Wissenschaftlern, ich habe tatsächlich mal einen ewig langen Aufsatz darüber gelesen, der hat auf einer ellenlangen Abhandlung halt beweisen wollen, dass die Schlümpfe quasi ein faschistischer Verein sind. Du machst es ja nicht mit fiktionalen Sachen, deswegen, ich habe dir nicht automatisch widersprochen. Nein. Ich wollte nur fragen, ob das auch für dich dann zu weit geht, wenn man dann solche Sachen sich rauspickt und sagt, das ist ein faschistisches System. Das geht für dich auch zu weit.
Jetzt verstehe ich deine Frage. Du warst gar nicht so ketzerisch, wie ich dachte.
Oder ich habe gerade einen Schwanz eingezogen.
Nee, glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, ich habe zu schnell reagiert. Natürlich gibt es auch ein zu viel. Also wenn jetzt aus Kinderbüchern das Wort Neger rausgestrichen werden soll, dann gehe ich auch an die Decke und sage, was soll das? Also das ist dann Haarspalterei. Ich finde aber, es gibt da so ein Mittelmaß. Also es gibt ja auch immer einen Hintergrund, warum man etwas macht. Manchmal gehen Leute doppelt so schnell in die Gegenrichtung, damit die Richtung, in die sie vorher gegangen sind, nicht deutlich wird. Ja. Und das finde ich zu viel. Ich finde, man muss versuchen, etwas auszutarieren. So sehr man auch aufmerksam ist in Sachen Faschismus, so sehr muss man auch gelassen und differenziert bleiben. Und man kann nicht allem und jedem vorwerfen, dass er Nazi ist, wenn er tendenziell etwas macht, was in diese Richtung gehen könnte.
Okay, alles klar. Ja gut, dann hast
da
du die Frage.
Da bin ich aber sehr genau, also ich glaube nicht, dass ich da so...
Ich glaube, dass du alles auf jeden Fall sehr rational begründest. Ich habe dein Buch ja auch gelesen, um jetzt mal kurz
Du hast mir nicht zugestimmt, du hast gesagt, ich glaube auch auf jeden Fall, dass du alles sehr rational begründest. Das heißt übersetzt, ich muss dir das mal glauben, weil es klang ja ganz okay.
Du hast es in deinem Buch...
Was sagt denn dein Gefühl?
Mein Gefühl sagt, dass du bei den Interviews und bei den Büchern, die du geschrieben hast, das alles sehr genau begründest und das rational siehst.
Ja, aber das wirft es ja auf mich zurück. Glaubst du die Begründung?
Ja.
Aha, das reicht.
Ganz klar. Nee, gerade bei dieser Mediensache, ne, da muss ich dir ja aber auch glauben, weil ich ja nie hinter diesen Kulissen war.
Jetzt gibst du die Verantwortung schon wieder weg. Jetzt musst du mir plötzlich glauben, weil irgendetwas... Du glaubst
es
ja oder nein.
Du achtest sehr genau auf meine Sprache. Das ist ja fast wie eine Vorlesung gerade.
Ich höre dir zu.
Ja,
magst du das nicht, wenn man dir zuhört?
Nein, das ist ganz furchtbar für einen Moderator. Der ist nur zum Fragenstellen da. Das Gegenfragen sind ganz unbeliebt.
Ja, aber dann muss der Moderator auch unpolemische Fragen stellen. Und neutral sein.
Okay.
Das geht nicht.
Das ist schwierig, wollte ich gerade sagen. Nicht. Das ist einfach absolut unmöglich. Aber kommen wir zum nächsten Thema jetzt einfach mal.
Kannst du auch zwischendurch sagen, halt doch deine dumme Schnauze.
Auf keinen Fall, bei uns ist der Gast hier König, hallo. Nachher springst du mich an. Ich wurde im Vorfeld gewarnt von dir und ich finde ja gar nicht, dass man so Angst vor dir haben
muss.
Gerade in Interviews bist du ein total netter Kerl.
Danke.
Und dann darf man ja auf keinen Fall die Rolle Hassprediger mit dem Menschen Serdar Somuncu verwechseln. Nächste Frage. Du hast eben schon über meinen Kampf geredet. Und du hast es schon erwähnt, das soll ja jetzt quasi frei öffentlich verfügbar sein. Und da ist natürlich jetzt eine Riesendebatte draus entstanden, ob das jetzt auch in Schulen, in Universitäten und so weiter behandelt werden soll. Du hast es jetzt geschafft, um jetzt auch nochmal die Schleimkeule auszupacken. Du hast es halt geschafft.
Hast du immer so eine Angst zu schleimen? Das verstehe ich gar nicht.
Pass auf, ich schleim kurz. Nö, hab ich
du
keine
denkst,
Angst vor.
Du denkst, du sprichst, glaube ich, schon an die Zuhörer zu viel.
Das kann sein, ja.
Du denkst, die Zuhörer sagen, du wärst ein Schleimer.
Meinst du, ich will mich absichern?
Ich glaube, ja, du relativierst das so ein bisschen, damit du nachher sagen kannst, ich habe doch gesagt, mir ist jetzt Schleimerei.
Das kann sein, ja, auf jeden Fall. Dann kann ich mir zumindest
das ist,
später nichts vorwerfen.
Du kannst deiner Freundin sagen, du, es könnte sein, dass ich dich liebe.
Es könnte sein, dass ich zu früh komme. Und dann, wenn es dann passiert, bin ich fein raus, oder was?
Nicht, dass du es falsch verstehst, aber manchmal komme ich zu früh.
Alles gut. Okay, du hast es geschafft. Wie ich finde, mit Humor und auch mit diesen provokativen Elementen halt dieses schwierige Thema sehr frei verfügbar, sag ich mal, zu machen, auch Schülern zugänglich zu machen und Leuten, die das vielleicht auf den ersten Blick erstmal uninteressant finden, weil sie es in der Schule schon so durchkauen müssen, ja, Nazis sind schlecht, bla. Zu meiner Frage, wenn jetzt Mein Kampf frei veröffentlicht zugänglich ist und das in Schulen durchgenommen werden soll, wie stellst du dir das vor, wie das denen zugänglich gemacht werden sollte? Weil ich traue das nicht jedem Lehrer zu, das auf diese humorvolle, gute Art zu machen, wie du das gemacht hast.
Gar nicht, weil das Buch ist ja, das ist ja da. Du wirst ja den Schülern das nicht verbieten können, weil es ist erhältlich überall. Und
aber wie sollen die Lehrer quasi, sollen die das überhaupt machen, das im Unterricht, sage ich mal, durchnehmen und dann frei mit den Schülern darüber sprechen, oder sollen sie es komplett aus dem Unterrichts?
Das ist ja eine andere Frage, ob die Lektüre von Mein Kampf Bestandteil des Unterrichts sein soll. Wenn das so wäre, was ich wiederum sehr bestimmerisch fände, dann kann man nicht verhindern, dass ein Lehrer das ja, tendenziös macht, also färbt mit seiner eigenen Ansicht darüber, ob er jetzt Anti-Nazi oder Nazi ist.
Okay.
Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich das gemacht habe vor den Schülern, dass am besten ist, ohne Vorbehalte, weder ich den Schülern gegenüber noch die Schüler mir oder dem Text gegenüber daran zu gehen. Mhm. Und ich sag das jetzt mal ein bisschen, sagen wir mal riskant, dem Text zu vertrauen, dass er schon nicht funktionieren wird.
Okay.
Ja, und das war so, ich habe den Text ja gelesen und ich dachte, als ich ihn gelesen habe, boah, Alter, das kann ja gar nicht sein. Mhm. Und ich wusste, wenn ich das Leuten vortrage mit ein bisschen Kommentar, da wird nichts Schlimmes passieren.
Ja, du hast gesagt, es ist eigentlich nur eine Ansammlung von wirren Sätzen, und ich habe tatsächlich nicht nur deine Ausschnitte, die du vorliest, gehört, sondern auch mal so halt reingeguckt, ne, wie du jetzt ganz schlimm sagen willst, aus reinem Interesse.
Ja.
Aber da fand ich auch, dass es halt einfach eine, weiß ich nicht, auf jedes Wort wurde geachtet, dass es möglichst bedeutungsschwanger ist, aber es ist auch wirklich sehr wirr. Also du würdest es eigentlich gar nicht empfehlen, in den Unterricht zu nehmen.
Doch, ich sag nicht, dass ich es nicht empfehlen würde, sondern es soll kein Dogma geben darüber, dass man es machen muss. Weil
okay.
Ich glaube, dass es zu verallgemeinernd ist, von Schülern zu sprechen. Es gibt in Deutschland sehr unterschiedliche Bildungsniveaus und manche Schulen, allein schon, weil sie in einem anderen Kontext sind, legen großen Wert darauf, schon ab den frühen Jahrgängen die Schüler mit diesem Thema zu befassen, und andere Schulen sind sehr weit weg davon. Das ist immer eine Sache, die von der Schule abhängt. Ich habe, als ich auf Tour war, diese Unterschiede gespürt. Also ich kann dir mal ein paar Beispiele geben. Es gibt in St. Augustin ein Gymnasium, was sehr, sehr engagiert ist, und da habe ich auch 3 oder 4 Mal gelesen. Da wussten die Schüler fast mehr als ich über den Kontext, und es war gar nicht möglich oder erforderlich, denen noch irgendwas Neues zu vermitteln, sondern es war ein Austausch auf einer sehr hohen Ebene.
Okay.
Dann gibt es aber wiederum Schulen, da liest du und die Schüler sind total entgeistert und die denken, was ist das denn jetzt? Und die brauchen eine klare Anleitung oder eine klarere Anleitung dazu. Und was steht da?
Locker bis 16.15 Uhr Zeit, kein Stress. Jetzt wissen alle da draußen, wann wir es ungefähr aufgenommen haben.
Dann fucken die sich immer ab, ne?
Ja.
Aufzeichnung. Habt ihr es auch immer? Kann man parallel bei euch irgendwie chatten oder so?
Nee, eigentlich nicht. Bei uns, man kann uns jetzt auf der Facebook-Seite gerade schreiben, ich habe sie aber noch nicht mal geöffnet. Das heißt, wenn jetzt alle sagen, wenn jetzt nachher alle bei der Sendung, die wir dann ja senden um 18 Uhr, sagen, hättest du mal lieber anders gemacht, ja, ist aber vorbei.
Ja, ist eh egal,
eh nicht mehr
immer
ändern.
Egal, was du postest, Leute irgendwas nicht gut finden.
Ich find's viel schlimmer, dass, weil man jetzt diese Fanseite, sag ich mal, hat, dass Facebook einem die ganze Zeit sagt, man soll den Beitrag bewerben. Heute zum Beispiel, 95% deiner Beiträge sind nicht so erfolgreich wie der der mit Zerdas und Mundschuh,
ja, das ist fake,
bewerbe
ja.
ihn mal. Und ich denke mir, das hast du mir jetzt schon viermal gesagt bei den letzten drei.
Hast du das schon mal gemacht? Hast du schon mal Geld bezahlt?
Nein, Facebook-Werbungen sind peinlich. Bezahlte Facebook-Werbungen sind ganz peinlich. Ja. Ich bin Student, ich habe da kein Geld für.
Naja gut, manche Studenten haben Geld, wenn ich mir eure Uhren hier angucke, dann gar nicht so
schlecht. Die ist aus Holz.
Ja, aber eine Holzuhr kann teuer sein.
Kann, war sie nicht. Ich habe ganz viel Glück gehabt wahrscheinlich.
Aber hier, Facebook, es ist echt ein Drecksladen, ne? Muss man echt sagen. Ja. Also hast du das jetzt mal gesehen, dass die, wenn du Links machst zu Amazon, dann drosseln die dich. Also dann erreichen diese Links nur noch ein Zehntel deiner Leute.
Ja.
Also sie wollen richtig dich dazu locken, dass du deine Anzeige schaltest.
Bei uns ist das mit dem Programm auch so. Wenn wir einen Post am Tag machen, der wird ganz gut geschaltet. Der zweite ist der geht quasi unter schon. Aber gehen wir weiter. Ja, okay. Ich habe mit dir kann man ja einige Sachen bereden.
Ja.
Ich fand es ganz erstaunlich, am Anfang des Buches von hier Adolf in mir, da beschreibst du so ein bisschen so eine Verfolgungsjagd, einen Traum, den du wohl immer, das ist Spoiler, das ist nicht in den ersten drei Seiten, ist das Vorwort.
Was heißt Spoilern? Das heißt, du verrätst Spoilern
dann nicht heißt, so viel. Ich verrate den Inhalt.
Ist das Jugendsprache?
Spoilern ist Jugendsprache,
ja. Cool, das spoilert nicht zu viel.
Ja, ja, genau. Also wenn du jetzt irgendwas, zum Beispiel The Sixth Sense, wenn du dann das Ende verrätst, hast du ihn gespoilert.
Ach echt?
Bist du der Arsch.
Das heißt, ich könnte jetzt mit Leuten in deinem Alter reden und sagen, ey, spoiler nicht zu viel von dem Movie.
Ja, aber Movie wäre schon wieder zu uncool. Das wäre wieder WDR-Hipsprache, Jugendsprache.
Sag doch noch, bevor du die nächste kluge Frage stellst, ich finde das gerade sehr lehrreich für mich.
Ja.
Kannst du mir noch ein paar andere Sachen beibringen? Weil ich check dann die Leute ab, ist es cool?
Abchecken ist auf jeden Fall cool.
Ist das
cool ist auch noch cool tatsächlich, was ganz komisch ist. Chillen ist auf jeden Fall dabei.
Mir wird gerade am Wochenende, ich chille am Wochenende.
Mir wird gerade was reingereicht auf jeden Fall, was ich sagen soll. Wenn ich das, was ist das? Sag selber.
Fußpilz.
Oh Gott, ja.
Lass mich raten. Fußpilz ist ein Synonym für etwas.
Ja.
Jugendsprache.
Fußpilz? Ah, das ist Wegbier.
Alter, das
ist cool.
Die letzten Gäste haben es alle nicht erraten.
Fußpilz ist aber, wir haben über Köln noch nicht gesprochen, das ist die Kölner Assi-Art, auf der Straße Bier zu trinken. Ne?
Was ist denn Hagelschaden?
Hagelschaden? Warte mal, das ist auch nicht schlecht.
Auch ein Synonym. Ich weiß nicht, ob dich das betrifft, aber.
Das heißt, irgendjemand hat einen Schaden von was. Ne?
Du musst mal auflösen.
Ja.
Zellulitis.
Ah! Sehr gut.
Aber das sagt natürlich nie jemand. Und deswegen, also wenn ich dir was beibringen müsste, wäre das als erstes so chillen und spoilern, das sind so die Basics.
Ja, gibt's denn noch, das ist Porno?
Oh.
Na, sagt man, ne, es ist Assi, ne?
Nee, dann sagt man eher pornös.
Pornös.
Pornös ist auf jeden Fall dabei.
Yo.
Ja.
Coolio. Ich habe auch noch
Fancy gibt's.
Fancy
gibt's auch
nice
noch.
Nice gibt's noch.
Nice ist auch noch dabei.
Dann kennst du Gigo? Ey, Gigo?
Nee.
Das kann ja siehste. Ich bin dope, Alter.
Echt?
Seitdem ich in der Hip-Hop-Szene bin, lerne ich nämlich sowas auch.
Aber
die sowas sagen alle Gigo zueinander.
Echt? Aber Homie ist auch out, ne?
Nee, Homie,
du kommst mehr aus der Hip-Hop-Szene als ich.
Brack? Brack, kennst du?
Ja,
kennst du Shish? Ja, klar.
Brack. Tatsächlich, das Lustige ist, tatsächlich in meinem Freundeskreis ist es immer ganz beliebt, irgendwas auf Türkisch zu sagen, was gar keinen Sinn macht.
Ja.
Das sind meistens keine...
Buldum.
Nee, Ekmek Buldum.
Ekmek Buldum. Ich hab Brot gefunden.
Die ganze Zeit. Ständig, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, Ekmek Buldum.
Sehr geil, ist dabei. Sehr geil. Was ist noch...
Walla.
Ja, das ist Assi-Türkisch.
Ja, eigentlich schon, ne? Aber
okay,
get
down.
Wir machen jetzt hier kurz noch mit einer Frage weiter. Ob dich Hitler, deswegen kam ich auf die Verfolgungsjagd, wirklich so verfolgt, ob der wirklich sehr oft in deinen Gedanken stattfindet, ob der im Alltag, denkst du dann an Hitler oder ist das auf die Bühne absolut
Ich spiele ja nicht mehr, ist ja vorbei. Ich spiele ja nicht mehr, ist vorbei. Aber weniger. Also es gab eine Zeit, dieser Traum bezieht sich auf eine Zeit, in der ich jeden Tag gespielt habe. Deswegen, das ist vorbei.
Okay.
Mich beschäftigen wieder nackte Frauen und so.
Und du hast jetzt
mehr.
Und du hast jetzt
nackter Hitler.
Zur Nacktheit kommen wir am Ende mit dem Spiel auf jeden
Hitler
Fall.
Hitler nackt, ey, das ist geil. Das möchte ich einmal sehen.
Oh Gott, der hat doch so ein Schulterleiden gehabt? Hängt das da nicht alles schief?
Auf die Schulter würde ich da nicht gucken. Ich stelle mir Hitler, ein Freund von mir ist schwul. Also viele Freunde von mir sind schwul.
Natürlich, weil sonst wird dir wieder Homophobie unterstellt.
Genau, meine besten Freunde sind schwul. aber ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich lange Jahre zusammen gewohnt habe, ist schwul und der ist immer auf Gay Romeo unterwegs gewesen.
Ich kenn's, ohne Scheiß.
Ja, Gay Romeo kennt jeder.
Das kennt man aber auch.
Ein bisschen
so.
Schwul sind wir auch alle, also das ist ja klar. Jedenfalls hatte der das so eingestellt, ich hoffe, ich darf das hier verraten, keiner weiß ja, wie er heißt,
ja,
dass wenn jemand auf sein Profil gegangen ist, es miaut hat. Also miau. Und wenn jemand mit ihm ficken wollte, kam immer so ein Esel. Das war bei uns in der Bude halt ständig. Miau, miau. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, Alter, was ist denn los? Und dann hat er mir das gezeigt, ey, und ich bin aus allen Wolken gefallen. Da waren Bilder drin von Typen, also wo du das Gesicht gesehen hast, die mit beiden Händen ihren Arsch auseinandergerissen haben, ja, wo du wirklich frontal ins Arschloch geguckt hast. Ne? Und stell mir vor, von Hitler so ein Bild, ey, das wäre doch affengeil, oder?
Boah, das
komm in meinen
aber
braunen
das ist ja,
Salon.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja dann sogar schwarz-weiß. Das ist halt, oh Gott.
Willkommen im braunen Salon.
Aber da haben uns die Schwulen einiges voraus, weil die zum Beispiel, ne, die,
ach so,
die Hetero,
in Sachen Arschfick oder was?
Nee, in Sachen diese leichten Beziehungen, sage ich mal. Weil bei Tinder bist du auf 1 Kilometer reduziert, ne? Tinder, das tindert ja keiner, aber alle wissen's. Auf 1 Kilometer reduziert und bei diesem Gay Romeo sind es, glaube ich, 50 Meter.
Ja, es gibt ja noch eine andere, es gibt noch diese Hardcore-Version, Grindr. Grindr ist nur Ficken. Grindr ist.
Echt?
Und wenn du dann mal, ey, das ist so krass, du machst es an und dann hast du hunderte von fickwilligen Typen um dich rum, denkst, oh scheiße, ich muss hier weg.
Oh Gott, ich habe jetzt ein Jobangebot auch bekommen für Karneval und auf Karneval kommen wir auch noch gleich zu, aber nur eine
Was
Frage.
Was kommt jetzt, ey? Jobangebot von Schwulen?
Pass auf, nee, wirklich.
Ich bin sehr gespannt. Aber Wochenende ist er bei seinen Eltern und liebt Handball. Der kleine Benedikt.
Das ist ja nur ein Jobangebot. Ich habe das aber abgelehnt. Das ist ein schwuler Club in Ehrenfeld. Ich verrate natürlich nicht, wie er heißt. Und da kann man Nacktkellner sein für 500 Euro Gage am Abend.
Und du hast
Trinkgeld.
Ernsthaft überlegt?
Ich habe natürlich ernsthaft überlegt. 500 Euro?
Ich weiß nicht. Es klingt komisch. Ich bin jetzt ehrlich. Ich hätte da Angst.
Ja, glaub, aber wegen Anfassen und so, da hat der aber...
Anfassen?
Eigentlich nicht, also ist mir noch nie passiert,
also
aber vielleicht liegt es auch da.
Ich habe ein Ding, das erzähle ich hier mal, wir sind ja unter uns.
Ja.
Das ist eine schöne Eigenschaft, ich kann Schwule nicht unterscheiden.
Okay.
Das ist eigentlich cool, mir ist es nämlich scheißegal und ich kann das, ich merke nicht, wenn jemand schwul ist.
Ja.
Und einer meiner besten Freunde, der ist mit mir mal in eine der größten schwulen Läden Frankfurts gegangen.
Okay.
Und ich fand den so geil, diesen Laden. Ich so, ey, was ist das für ein cooler Laden, Alter? Und hab gar nicht gesehen, dass da so die mega Hardcore-Typen saßen. Und dann bin ich aufs Klo und mein Freund immer so, merkst du was? Und ich so, nee, das ist ein cooler Laden, was soll ich denn merken, Alter? Und dann bin ich aufs Klo und da waren halt riesige Pimmelbilder so, ne?
Ja.
Und ich bin da zurück und sag, ey, Alter, das ist ja der mega geile Laden hier. Auf dem Klo so riesen Pimmelbilder. Wie geschmackvoll ist das denn? Und dann kam der Kellner, so echt wie im Klischee, und sagte, kann ich euch beiden noch was bringen? Und dann habe ich gesagt, ey, ich glaube, ich merke was. Und er so, was? Ich so, ich glaube, der Kellner, ist der schwul? Und der, nee, nicht nur der ganze Laden auch. Und dann fiel mir auf, dass die uns echt alle, also so kam es mir jedenfalls vor, angeglotzt haben.
Aber das ist ja schon mal gut, dann gehst du schon mal nicht wegen Frauen feiern, sondern dann gehst du feiern, um zu tanzen. Oder
ich
wie?
Ich feier nie. No, ich bin total kein Firebeast.
Ich wurde gebeten, dir die Frage zu stellen, was du denn so richtig gern machst. Also, weil du irgendwie seit über 20 Jahren nur unterwegs bist, dauernd neue Programme hast, im Moment 2 Parallele, die Talkshow, die du jetzt auf NTV quasi bekommen hast, du hast ein Buch geschrieben, wie du denn mal entspannst. Also anscheinend nicht durch Feiern.
Nee, feiern auf keinen Fall. Ich habe in meinem Leben schon so viel gefeiert. Ich habe das,
ja?
Als ich in deinem Alter war,
ja.
Da habe ich in einer Band gespielt und ich war auch mal Student, aber ich war nicht in der Uni. Und wir haben halt, ich habe jeden Abend gesoffen und alles genommen, was ging. Und ich war der Drummer und das war cool. Und dann mit Frauen irgendwie abziehen und immer die Frauen der besten Freunde bumsen. Und dann so zerstochene Autoreifen. Das war crazy, das war geil.
Das klingt fast nach einer Punk-Szene so ein bisschen.
Ja, ich war so eine Mischung aus Punk und Pop.
Okay.
Und ich war ein ziemlicher Assi. Ich bin so, ich bin aus allen Discos rausgeflogen. Disco, kennt man das noch? Ja, genau. Und hab randaliert, mich geprügelt und irgendwann kam der Tag, weiß nicht wann das war, da habe ich gedacht so, ey, zu Hause, das ist cool und alleine sein ist noch viel cooler und jetzt, um deine Frage zu beantworten,
endlich
bin ich am liebsten alleine und zwar ohne alles, ohne Telefon, ohne Fernsehen, ohne Internet, ohne Leute, weil ich, ganz ehrlich, manchmal hasse ich Leute. Mhm. Also da kriege ich echt so zu viel von diesem ganzen Gefasel, dass ich rede dann auch mal 3 Wochen nicht.
Ja.
Das ist echt sehr gut.
Okay. Ja, gut.
Für dich unvorstellbar, ne?
Für mich ein bisschen unvorstellbar, das, aber ich meine, allein sein muss ja auch so ein bisschen gelernt sein. Ich versuche jetzt noch schnell 2 Fragen unterzubringen und dann kommen
Zeit.
Wir zum. Haben wir noch Zeit?
Wir sind ja live, wir können das ruhig verlängern.
Wir sind richtig live.
Wir haben jetzt 18.12 Uhr, glaube ich, gerade, ne? Nee, wir haben doch. Nee, es ist 19.12 Uhr.
Stimmt, das Interview geht erst 12 Minuten. Wir sprechen, das ist alles. Wir müssen das einfach dann so richtig Chipmunk-mäßig vorspulen.
Ja.
Nee, ich habe über das neue Buch natürlich gesprochen. Du hast den Untertitel gewählt. Die Karriere einer verbotenen
Idee. Vergiss doch jetzt das Buch. Sorry, ich unterbreche dich immer, aber es hat sich schon super verkauft. Wir müssen keine Werbung. Mach hier für Bonn.
Überhaupt kein Promo. Lass mich ausreden. Die Frage ist, ob du jemals, weil du dauernd unterwegs bist, ans Aufhören gedacht hast oder sowas wie ein Sabbatjahr oder kannst du, weiß ich nicht, woher nimmst du dann so die Energie, das weiterzumachen?
Habe ich schon gemacht, 1 Jahr.
Hast du schon mal gemacht?
2011, aber kein Sabbatjahr. Ich habe einfach keinen Bock gehabt. Also
einfach 1 Jahr gar nichts.
Ja, das hatte aber
einen Grund.
Das hatte einen Grund. Ich hatte eine Steuerprüfung.
Okay.
Und der Steuerprüfer war ein Arschloch.
Ja.
War wahrscheinlich auch mein WDR-Redakteur. Der hat jeden Tag der letzten 3 Jahre dieser Prüfung einen Screenshot von meiner Homepage gemacht. Muss ich mir mal vorstellen. Und dann hat er mich gefragt, was ich denn an diesen und diesen Tagen gemacht habe, um mich zu überführen.
Ja.
Und irgendwann habe ich gesagt, ey, das ist so assi, ne? Ich reiß mir als Künstler den Arsch auf, um für dieses Land irgendwas zu tun. Ich gehe ein riesiges Risiko ein. Ich habe nicht den Arsch im Warmen und kriege meine Bezüge jeden Monat. Und dann kommt ihr auch noch und schmeißt mir Steine in den Weg. Ich kann das auch lassen.
Mhm.
Und dann hat er so gegrinst, als ob er es nicht glaubt. Und dann habe ich 1 Jahr lang danach gar nicht mehr gearbeitet und die fetteste Steuernachzahlung aller Zeiten bekommen. Aber ja, das war der Grund. Sonst, ich arbeite total gerne.
Okay. Und du hast ja dich auch immer wieder, es tut mir leid, wenn ich von Frage zu Frage springe, du hast ja auch schon immer dich eigentlich von vornherein immer erstmal als Musiker bezeichnet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Du bist ja per se von den Wurzeln her Musiker.
Jo.
Stört dich das manchmal, dass du eher bekannt geworden bist mit anderen Dingen oder dass du nebenher quasi die Musik machen musst und nicht purer Musiker bist, jetzt mal salopp gesprochen?
Das stört mich nicht. Mich stört vielmehr, wenn die Leute, wie soll ich sagen, wenn sie nicht glauben, dass ich Musiker bin. Also wenn sie dann so sehr fixiert sind auf das, was ich vorher gemacht habe, dass es ihnen vorkommt wie ein Verrat, wenn ich plötzlich wieder Musik mache.
Ja.
Das war ja so. Bei meinem ersten Album hagelte es Kritik und die Leute schrieben alle, was soll das und lass das und schrei wieder rum. Ist halt immer so. Wenn du was machst, was erfolgreich ist, dann kriegst du eine große Crowd.
Ja.
Gutes Jugendwort, ne?
Ja.
Geschenkt und oder erarbeitest die dir. Und dann aber, wenn du wieder was anderes machst, und ich bin halt Künstler, ich habe Bock, auch andere Sachen zu machen,
ja,
dann verstehen das unheimlich oft die Leute nicht. Ist jetzt wie mit der Sendung. Ich habe jetzt diese Talkshow auf NTV.
Mhm.
Und obwohl ich immer gesagt habe, übrigens, ich bin die Nutte der Nation, ich mach's mit jedem Sender, haben erstmal alle gesagt, NTV, NTV, lalala. Nee, klar, NTV, die Zahlen, da gehe ich hin,
ja,
erstens. Und zweitens, die geben mir eine Sendezeit, da gehe ich hin. Drittens, die zensieren mich nicht, da gehe ich erst recht hin.
Ja.
Aber ich bin ja nicht der Hassprediger in der Sendung. Und dann schreiben Leute, warum schreist du denn nicht rum und mach die doch fertig? Und so, hallo, ich bin der Moderator. Und dann bist du Moderator und dann bist es ihnen wieder nicht gut genug, weil du unterbrichst viel, du unterbrichst zu wenig, du stellst die Frage. Ey, das ist so müßig, sich mit Leuten auseinanderzusetzen. Ich habe am Ende meiner Mein Kampf-Lesung eine Erkenntnis gehabt und die rettet mich eigentlich auch heute noch.
Ja.
Es gibt einfach zu viele Arschlöcher auf der Welt, die kannst du nicht abarbeiten.
Ja.
Ne, du fängst an mit 100, dann kommen 1000 neue. Die arbeitest du wieder ab, dann kommen wieder ganz frische. Und du hast das Gefühl, du hast es 100.000 Mal erklärt und dann kommt wieder ein Idiot und sagt, und du sagst, komm, vergiss es, ich kann mich nicht mehr abarbeiten.
Ja, du hast das ja in 1000 Interviews gefühlt, die ich natürlich alle geguckt habe. Ja, schon gesagt, dass du dich nicht dafür rechtfertigen willst, wenn irgendwer dein Programm missversteht. Und ja, auch bei Sendern, dass du es nicht einsehen kannst, irgendwie dich erklären zu müssen, wenn du denen was sendest und die zensieren es dann. Weil entweder man versteht halt das Programm oder man versteht das Programm halt nicht. Also
ja.
glaubst du, mehr Leute verstehen es als nicht?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, es verstehen mehr Leute. Ich habe so die große Hoffnung, weil ich in letzter Zeit denke ich immer mehr es gibt so viele dumme Leute auf der Welt, dass meine Hoffnung klein geworden ist. Du kennst es doch, ich gebe dir mal ein Beispiel. Wieder Facebook. Facebook ist für mich so die Zentrale des Irrsinns eigentlich.
Ja.
Weil nicht nur Leute im Verborgenen da posten können, sondern weil sie auch sehr unmittelbar posten können. Und selbst wenn du ganz eindeutige Sachen schreibst, ne, ey, manchmal erschreckst du dich wirklich, wie dumm die Leute sind. Ich schreibe dann, heute Abend spiele ich in Bonn. Dieser Satz hat eine klare Aussage. Ich spiele heute Abend in Bonn.
Ja.
Der erste Eintrag drunter ist, warum spielst du nicht mal in Bonn? Wo du denkst, Moment, hast du es gelesen oder hat nur das Handy in deiner Hose vibriert und du hast so einen Synapsen-Overkill gehabt und gedacht, ich schreibe jetzt mal das Erste, was mir durch meine dämliche Rübe geht.
Ja.
Und das ist halt echt so. Und deine Frage ist deswegen gut, weil ich frage mich das auch. Ne? Mhm. Ich mache meinen Job seit 30 Jahren. Ich habe mich schon ganz oft erklärt. Ich habe jetzt ein Buch darüber geschrieben. Es gibt eine Entwicklung. Ich habe Referenzen. Und trotzdem kommen Leute immer noch auf die absurdesten Ideen. Ne? Also beispielsweise zu sagen, ich sei homophob. Wenn du meine Programme beobachtest und wenn du einmal auch nur einen Blick auf das wirfst, was ich mache, dann weißt du, ich habe es auf keine Minderheit abgesehen, sondern es ist Masche meiner Figur, jede Minderheit zu beleidigen. Jede Minderheit hat ein Recht auf Diskriminierung, ist ja das Leitmotiv dieser Figur.
Aber Studenten kommen dabei ja ganz gut weg eigentlich. Also ist mir aufgefallen, irgendwie,
echt?
Finde ich schon. Also
Studentinnen.
Du sagst was über Veganer, aber ansonsten...
Ja, das ist ja gleich. Veganer und Student ist gleich.
Das wollte ich nämlich wissen, ob du das über einen Kamm scherst.
Ich glaube, es gibt gar nicht den Studenten. Ich glaube, der Student, du bist auch ein sehr altes Modellstudent. Du bist noch so aus den 80ern, glaube ich, übrig geblieben. Du bist links, so ein bisschen hip. Du denkst so, du bist so Underground-Kultur. Der richtige Student heute, der ist in der JU, Digga. Der ist in der JU, der wählt, heimlich wählt er die CDU. Noch nicht mal, der steht dazu.
Tatsächlich, bei den Studienparlamentswahlen ist die Junge Union gar nicht so schlecht aufgestellt gewesen, auf jeden Fall.
Wie heißt diese scheiß Studentenablegerpartei nochmal von der CDU? Es gibt doch so eine Ablegerpartei
davon. Ja, aber das ist Junge Union und Junge Union hat dann, ich weiß es gerade nicht, Junge Union.
Wie heißt CD... wir sind ja live, die Leute können das ja hier schreiben. Nee, nicht NSDAP.
LSDAP.
LSDAP, auch geil.
Ich weiß es gerade.
Aber das sind die Hippen.
Ich weiß es gerade nicht, aber das findest du, das sind die Hippen? Nein, die werden eigentlich belächelt und sind meistens Jura- oder Wirtschaftsstudenten. Und da bin ich jetzt mal kurz ganz ehrlich. Also das ist...
wie viele Studenten sind links, deiner Meinung nach?
Von den 50.000, die hier in Köln sind?
Ja.
30.000, 35.000.
Echt, die Mehrheit?
30.000. Aber knapp die Mehrheit. Aber es ist natürlich auch viel Heuchelei dabei.
Glaubst du,
links sein.
Also glaubst du, links-links-links-Partei, Grüne ist ja nicht mehr links,
ich glaub,
oder so?
Nö, ich glaube tatsächlich Mitte-Links. Also die CDU wird ja im Moment fast schon links eingeordnet im Vergleich zur AfD. Und also ich würde sagen, eher so ein SPD-Grüne-Links als so ein Linke-Links,
okay,
auf jeden Fall. Aber ja, hier gibt es... tausendfach Interesse bei so Sachen wie Sarah Wagenknecht, weil jetzt hier ist der Kapitalismus am Ende.
Wow.
Da, wumms, sind sie alle gekommen. Aber
sie ist aber wahrscheinlich mit so einem dicken Mercedes vorgefahren.
Ich
schwöre dir, Alter.
Ich bin nicht hingegangen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin nicht hingegangen.
Aber die ist bestimmt mit einer fetten Karre vorgefahren, ich schwör's dir. Ja, deswegen sage ich auch, ich bin der inkonsequenteste und prinzipienloseste Mensch auf der Welt, weil ich weiß, nichts ist schwerer, als sich an Prinzipien zu halten.
Mhm.
Und nichts ist schlimmer, als an den Prinzipien gemessen zu werden, die man selbst ausgegeben hat.
Also wir kommen jetzt tatsächlich schon, weil ich jetzt gerade auf die Uhr gucke. Übrigens, Prinzipien und Konsequenz haben wir, glaube ich, heute in dem Interview mal so ein bisschen abgehakt. Das hatten wir heute, glaube ich, nicht. Also ich zumindest nicht. Und du auch nicht. Und deswegen die letzte Frage, das ist eine Hörerfrage, die wurde uns zugeschickt und deswegen muss ich sie stellen, weil wir sind ja total nah an dem Publikum.
Warum wieder etwas, was du nicht aus eigenen Stücken machst, ne?
Nein, natürlich nicht.
Das ganze Interview ist ja mit einem Androiden geführt.
Ich habe ja auch gar nichts, gar nicht reagiert auf dich und so weiter.
Ja,
überhaupt
du bist
nicht.
Eine Maschine. Du bist eigentlich nur Handlanger des Establishments.
Findest du das wirklich?
Ja, Wer bist du, Benedikt Schmitz?
Ich will das unbedingt wissen.
Benedikt Schmitz, wer bist du wirklich?
Ich habe mir jede Frage selber überlegt und fand die auch
relevant. Wir haben noch ein bisschen Zeit, lass mich dir Fragen stellen. Wir haben nicht über Karneval gesprochen.
Genau, das war die Frage, warum du Karneval so scheiße findest.
Warum findest du denn Karneval? Findest du gut?
Ich arbeite seit 5 Jahren jedes Jahr Karneval durch. Ich find's geil, weil ich da viel Geld verdiene.
Und ist Karneval für dich der Straßenkarneval von Altweiber bis Dienstag? Nobelverbrennung.
Ja, ja.
Oder ist es schon ab dem 11. November?
erst ab Weiberfastnacht tatsächlich. Der 11.11. ist ein Arbeitstag für mich und Donnerstag bis Dienstag sind Arbeitstage für mich, wo ich einfach viel Geld verdiene wo ich die ganze Zeit nur zapfe und Leuten Bier in den Rachen schütte.
Also auch da versteckst du dich wieder hinter einer anderen Sache. Du sagst, das Geld zwingt mich dazu, Karneval
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich habe ja auch noch nicht gesagt, dass ich Karneval gut finde. Ich sage nur, wie ich Karneval wahrnehme, nämlich nicht als Tag, wo ich feiere und trinke und Spaß habe quasi, sondern als Tag, der für mich wie Arbeit ist.
Jetzt mal deine ehrliche Meinung.
Ja.
Findest du nicht, dass das ein bisschen inflationär geworden ist in letzter Zeit? Also ich habe jetzt zum Beispiel gelesen, Jeck im Sunneschinken.
Genau darauf, ja, hätte ich jetzt genau damit geantwortet. Es ist zu viel.
Es ist zu viel.
Es ist auf jeden Fall zu viel. Und ich finde es auch ganz gut, dass es jetzt so ein bisschen rückläufig wird, dass zum Beispiel beim Heumarkt oder bei der Zülpicher Straße mehr Kontrollen und das wird alles ein bisschen abgeriegelter und so weiter. Ich finde es blöd, weil das, was ursprünglich Karneval war, ist ganz cool eigentlich mit Verkleiden und ein bisschen Spaß haben mit seinen Freunden. Ich finde es blöd, dass es inzwischen in Saufen und Ficken ausgeufert ist.
Und um den Härtegrad der Witze nochmal zu demonstrieren, eigentlich auch ganz cool, dass die Maroks Silvester den Frauen ins Arschloch gedrückt haben und dass die jetzt ein bisschen mehr Schiss haben, sich über die Stränge zu benehmen, oder?
Ich glaube,
ja, dein Gesicht ist so, nein, das sagst du nicht.
Ich hab mir gerade gedacht, ich glaube, es werden genauso viele nuttige Kostüme wie letztes Jahr rumlaufen. Ich glaube nicht, dass es einen Einfluss hat.
Ich glaube, dass die Weiber das mögen, wenn man den Finger ins Arschloch steckt.
Meinst du? Aber nur einen.
Nur bei Marokkanern nicht.
Nur einen.
Es kommt drauf an, wie man die Finger bewegt.
Ja, jetzt kommen wir zu den interessanten Fragen. Ich hätte das komplette Skript weglassen müssen und die ganze Zeit einfach nur über Ficken- und Schwulenclubs mit dir reden.
Das war Ironie, ne? Nur falls die Gäste jetzt denken, sie müssen auf eurer Facebook-Seite
jetzt hast sich es, total... Jetzt muss ich dich kurz kritisieren. Jetzt hast du es wieder erklärt.
Jetzt habe ich das getan. Du hast mich jetzt gefangen. Genau, was ich dir vorgeworfen habe.
Ja.
Stimmt. Scheiße.
Habe ich dich infiltriert.
Nee,
gedanklich
du hast
penetriert.
Gewonnen. Du hast gewonnen. Du bist der Gewinner dieses Gesprächs.
Das ist jetzt viel zu nett. Das brauchst du... Das hast du nicht nötig. Das habe ich nicht nötig.
Doch, ich bin nämlich auch in der schwulen Bar, wenn du da Kellner bist. Aber nur, weil ich muss.
Was würdest du dann trinken? Aperol Spritz, Thomas Hermanns mäßig.
Ah, nee, ich weiß nicht. Nee, ich würde da nichts Besonderes trinken.
Nee?
Urin oder so.
Aber das ist schön, dass ich die ganze Zeit dann für diese Haltung so von dir kritisiert werde und du das am Ende dann auch nochmal gezeigt hast. Ja, das ist doch mal schön.
Es kommt auf die Mischung an, ne? Manchmal muss man auch das Verhalten seines Gegenübers adaptieren. Sage ich jetzt mal ganz schleimig.
So oder so, ja, wollte ich gerade sagen. So oder so ist mir aufgefallen, dass wenn man Menschen interviewt, die ein bisschen robuster sind, sage ich mal, die sagen einem am Ende, weil man ist ja Student, man ist ja kein richtiger Journalist, die sind immer so nett zu einem. Du musst es jetzt sagen, dass ich das Gespräch gewonnen hätte. Und das ist ja...
Man hat Mitleid, das stimmt.
Das siehst du, ne?
Man kommt hier hin und man denkt, ihr
furchtbar.
Seid arme Säue und man tut euch einen riesen Gefallen und ihr seid total glücklich und backt euch ein Ei drauf. Das stimmt. Also ein bisschen hatte ich auch Mitleid die ganze Zeit.
Brauchtest du nicht haben. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß. Jetzt kommen wir aber nochmal zu dem Spiel, was wir traditionell bei Echo hier sehr gerne spielen mit dem Gast. Und dieses Spiel hat mein Kollege René Müller vorbereitet. Ich schalte dich mal dazu.
Ja, ich kriege erst jetzt, mir wird erst jetzt hier
Ja, du
Gehör
warst die ganze
verliehen.
Zeit hier, bis hier rumgehüpft.
Ich war, bin sehr still.
HB-Männchen.
Ja. Ich habe mir das die ganze Zeit hier angehört, um zu gucken, was wir dann von dir hinterher rausschneiden.
Ja,
damit
klar.
Das nicht zu hart wird für die Zuhörer.
Was jetzt zu hart?
Ich fand's von vornherein, habe ich gesagt, hier kann nichts zu hart sein. Ich hätte es härter erwartet eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich dachte, du
hast... Vielleicht liegt Seda ja jetzt noch eine Schippe noch
wir
mal drauf.
Wir werden sehen. Let's go.
Gut, wir spielen entweder oder.
Ja.
Oder worauf
guckst du
gerade?
Ja,
die kostet, glaube ich, nur 25 Euro bei Amazon.
Sieht cool aus.
Wenn ich mal kurz Werbung... Ja,
wie
danke.
Dank in einem Nomos, das ist eine Nomos-Kopie.
Keine Ahnung, das ist irgendwas Billiges auf jeden Fall.
Ja, das sagt man immer so.
Du weißt, der Student hat nicht viel Geld.
Das sagt man immer so.
Gut, vielleicht wenn du das Spiel gewinnst, ich weiß zwar nicht, wie das ablaufen soll, aber gewinnst du die Uhr vielleicht.
Okay, oh yeah.
Wir spielen entweder oder und zwar darfst du sehr schlagfertig antworten, du darfst aber auch darüber nachdenken, über diese Fragen, die wir dir stellen. Mhm. Und zwar, die erste Frage ist, für immer oberkörperfrei rumlaufen oder für immer unterkörperfrei rumlaufen?
Das ist eine komische Frage. Für immer Ober- oder Unterkörper freilaufen? Keins von beiden. Ab und zu mal oben, dann mal wieder unten.
So im Wechseln. Im Wechseln.
Im Wechseln,
wöchentlich.
Ja. Je nach Bedarf. Also.
Ja, je nachdem, wie der Fetisch gerade so ist. Ne? Also,
nö, wo man nachdem, sich befindet. Also ich würde, glaube ich, Unterkörper frei, das ist schon kommt selten vor. Aber wenn, dann muss es einen Hintergrund haben. Oder einen Vordergrund.
Kommen wir zur nächsten Frage. Arsch oder Titten?
die richtige Kombination. Also so geile Titten, kleine Titten sind scheiße. Frauen mit kleinen Titten haben auch immer Komplexe. Wenn die dann einen guten Arsch haben und mit dem die auch gut umzugehen wissen, ist okay. Guter, also fetter Arsch und fette Titten ist meistens scheiße, weil das ein Hinweis auf fette Frau ist. Aber wenn das so wie bei Kim Kardashian ist, ist das okay.
Ist gut ausgewogen. So viel zu deiner Inkonsequenz. Also
ich finde aber, es gehört auch noch aufgespritzte Lippen und blaswilliges Gesicht dazu.
Und blonde, lange Extensions.
Oh, Alter, geil, das ist oder? Das Allergeilste.
Also wenn ihr euch jetzt hier gleich einen runterholt, gehe ich kurz
ich mal nach draußen. Fragen, wickst du auf so hässliche Weiber, die im Biomarkt arbeiten?
Natürlich nee, nicht.
Also, okay.
Nur auf die schönen Weiber, die im Biomarkt arbeiten.
Ja. Gibt's da welche? Sag den Biomarkt.
Nächste Frage, nur flüstern können oder nur schreien können?
Beides auch wieder. Also flüstern manchmal muss man und schreien auch, aber es kommt auf die ausgewogene Mischung an. Man kann weder das eine noch das andere immer machen.
Alles verschenken, was dir in diesem Moment gehört, oder alles verschenken, was du jemals hinzubekommen wirst? Sehr tiefgründig.
Ich verschenke nur Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Also ich verschenke selten Sachen, die ich neu kaufe. Und nach Möglichkeit versuche ich selber viel geschenkt zu bekommen. Also ich bin Empfängertyp. Ich lasse mir gerne was geben.
Mehr der Nehmer als der Geber.
Ich bin mehr der Nehmer als der Geber. Wir können es nicht mehr verhindern, dass alles, was wir sagen, in einem sexuellen Kontext ist.
Wir machen einfach so weiter.
Für die Leute, die es auch nicht wissen, unser kompletter Sender ist in Regenbogenfarben eingetaucht.
Ihr habt das initiiert. Ich bin hier hingekommen. Hier sind die ganzen Gay-Fahnen und so. Du erzählst mir vom Schwulen-Club. Also komm.
Du weißt, was hier gleich blüht. Wir machen genauso auf der Ebene weiter. Dusche oder Badewanne? Kannst du aussuchen, in welchem
ganz
Kontext?
Ganz einfache Antwort. Ich hasse Badewanne. Ich muss da ein bisschen ausholen. Badewanne ist so, also erstmal ist es eine Plörre, in die du dich reinlegst, ja, die in dem Moment, wo du dich reinlegst, zu heiß ist und ab da immer kälter wird. Du musst entweder Wasser nachfüllen oder es einfach aushalten. Und dann wird deine Haut so rumpelig. Meistens machen Frauen Badewanne. Ja. Ne, Frauen, die liegen dann so da drin, streichen sich so mit ihrem Zeigefinger so über den Bauch.
Das ist die Fantasie, die du aus den Pornos hast.
Nee, gar nicht. Das ist gar nicht schön. Leben auch nicht. Das ist hässlich. Die Möpse von den Frauen in der Badewanne sind meistens ganz hässlich. Und ach komm, also ich bin Duschtyp. In der Dusche bumsen ist übrigens geil.
Ich wollte gerade sagen, und vor allem in der Badewanne funktioniert das auch gar nicht. Kennt ihr? Keine Reibung, die ist das. Also,
ihr seid nicht so Oldschool-Studenten, ne? In meiner Jugend, da war Kentucky Fried Chicken ein mega Kultfilm. Den kennt ihr beide nicht.
Gar nicht. Aber damals war Kiffen auch noch cool.
Und die absolute Kultszene war, damals war Kiffen noch cool.
Ja, heute nicht mehr.
Heute nicht mehr?
Nee, Koks und Ketamin und Scheiße. Ja.
Stimmt. Und da war die Mega-Kultszene, katholische Schulmädchen in Not. Und da wird so eine Frau von hinten an die Duschwand gebumst. Und wir sind nur wegen dieser Szene reingegangen.
Ah, hat nicht lange gedauert. Scheiß Tee und Zwieback oder Koks und Nutten?
Beides, nur beides zusammen. Nur beides zusammen. Also mit Zwieback lässt es sich kaum aushalten ohne Drogen. Mit Zwiebo.
In einer Amish-Kolonie leben oder in einer Nudistensiedlung leben?
Das setzt voraus, dass ich beides weiß, aber ich weiß beides. Amish ist ja, sehr monosexuell. Ne? Da musst du echt aufpassen, dass du nicht an die falsche gerätst, weil die musst du behalten bis an dein Lebensende.
Ja, richtig. Das ist nicht so dein
Und mit der auch noch 12 Kinder kriegen.
Unangenehm belastend.
Nudisten finde ich genauso schlimm. Ich finde nichts schlimmer, als Nacktheit von Menschen ertragen zu müssen, die man nicht kennt. So in der Sauna, wenn die dann noch sich so abstreifen und der Schweiß bei dir landet.
Oder im Schwulenclub, wenn sie dir dann einen Drink bringen.
Ich war noch nie in einem Schwulenclub, denke ich. Also ich glaube.
Du erkennst das ja aber auch nicht, dann macht es ja keinen
Ich bin zwar manchmal humpelnd rausgegangen, aber ich weiß nicht, woran das lag.
Gute Überleitung zur nächsten Frage. An das vorangegangene Gespräch angelehnt. Nackt kellnern oder angezogen feiern?
Beides nicht. Beides nicht. Ich finde diese ganze Nacktscheiße total langweilig. Okay. Also ihr merkt ja jetzt, ich habe eine große Klappe, aber eigentlich bin ich total antisexuell.
Dabei sitzt du hier die ganze Zeit nackt im Studio. Ich verstehe gar nicht, wo dein Problem ist.
Und streife mit dem Finger über meine Plauze.
Ja. Nächste Frage, Unterhose bügeln oder Hemd zerknittert in den Schrank legen?
Keins von beiden. Also Hemd bügeln auf jeden Alter. Unterhose bügeln ist ein bisschen strange. Also manchmal mache ich das auch.
Was?
Ja, manchmal mache ich das auch.
Oh Gott, sei Dank.
Warum? Das ist Langeweile, die mich dazu treibt.
Nächste Frage.
Ich bügel auch Socken manchmal.
deinen Hörsinn verlieren oder deinen Sehsinn verlieren? Da du Musiker bist, kann ich mir die Antwort eigentlich denken.
Nee, ich würde eher den Hörsinn. Also wenn ich entscheiden müsste, ja. Weil ich glaube, blind sein ist echt scheiße. Ja. Taub sein kann manchmal auch hilfreich sein.
Ja,
die ganze besonders Scheiße bei solchen hören, Interviews.
Was haben wir denn noch? Nie wieder Nutten oder nie wieder Koks? Und du merkst, das nie wieder ist sehr gut platziert.
Ja, ich hatte ehrlich gesagt noch nie eine Nutte. Ganz ehrlich.
Würdest du gerne?
Nee, würde mich nicht interessieren. Wäre mir zu einfach.
Lieber Koks.
Ja, der Aufwand ist wichtig für den Ertrag. Also du musst ja, wenn du da hingehst und legst einen Fuffi und die bläst dir ein, das finde ich zu einfach. Ja. Da musst du schon ein bisschen mehr tun. Schlagen oder so. Zwingen. Und Koks ist für mich das Langweiligste, was es gibt. Also ich habe keinen Bock auf Koks, weil das ist eigentlich nichts anderes als eine bipolare Störung auf Knopfdruck.
Um das Niveau noch ein bisschen zu senken und um auf eine aktuelle Gegebenheit hinzudeuten, Hitler oder Donald Trump?
Da sehe ich keinen Unterschied im Augenblick. Wen meinst du jetzt genau?
Auch sehr gute Antwort. Yes. Ich habe mir genau diese Antwort ausgemalt. Schön, dass ich sie bekommen
habe. Warum hast du einen F-Schlüssel auf deinem Arm tätowiert?
Weil
du weißt aber, dass es ein F-Schlüssel ist. Du bist Bassist.
Ja.
Kontra oder Elektro?
Nee, Elektro-Bass.
Was spielst du für ein Bassalter?
Für ein Bassalter? Ich habe ein Peavey zu Hause.
Ein Peavey ist ein Amp.
Und ist auch ein Bass? Nee, Peavey ist auch eine Amp, eine Bassmarke quasi, ja.
Ah, warum Peavey? Das ist so mega.
Weiß ich nicht, es war mein erster Bass, der nicht viel gekostet hat und preis-leistungstechnisch war das einfach so.
Kauf dir mal einen Fender Jazz-Bass. Das ist cooler.
Ja, das ist auch so ein Hipster-Ding. So gerade so bei Hardcore-Bands ist das so das, und was man dann haben
bist
muss.
Bist du Hardcore? Spielst du in einer Hardcore-Band?
Ich habe in Hardcore-Bands gespielt und so. Und das ist auch so die Musik, die ich präferiere, um mich mal eloquent zu artikulieren.
Sagt der Hardcore-Musiker. Ich präferiere Hardcore. Cool, war ein nettes Gespräch, Leute.
Ja, auf jeden Fall.
Ein bisschen Mitleid hatte ich, aber das ist jetzt weg. Ich bewundere euch nur noch.
Du bewunderst uns nur noch. Ja, das ist vollkommen ironiefrei. Ja, dann danke an René Müller für das wunderschönes Spiel. Entweder oder nenne ich es jetzt einfach mal so. Ist jetzt patentiert, fertig. Und Serda Simuncu war das hier bei Echo auf der 100,0. Ah. Und traditionell, genau, das ist die Frequenz. Habe ich ganz oft vergessen zu sagen. Ist egal.
Nee, du musst meinen Bonner Auftritt teasern.
Genau das wollte ich gerade tun. Wir müssen noch die Promokeule schwingen. Am 4.3. ist richtig, ne? In der Beethovenhalle.
Genau, Beethovenhalle, ja. Bonn, 4.3.
Ja, in Bonn, dass dann keiner dir schreiben kann, wann trittst du in Bonn auf?
Bonn, 4.3.
Ja, 4. März für alle, 2016.
Ja, übrigens auch.
Beethovenhalle, ja. Bonn, 20 Bonn. Uhr, Bonn.
Nicht vergessen, Bonn.
Also es ist in Bonn, das ist eine ehemalige Hauptstadt Deutschlands.
Westdeutschlands. Wann war es? Nicht 5., nicht 3., sondern?
Jetzt weiß ich es nicht
die
mehr.
Die Zahl dazwischen.
4.3.
4. März. 4. März 2016.
04.03.16. Jetzt reicht's aber auch. Jetzt traditionell hast du die letzte, quasi das letzte Wort dieser wunderschönen Talksendung. Wird die Talksendung bei dir eigentlich genauso ablaufen?
Meine Fernsehtalksendung?
Ja, genau.
Geht.
Ähnlich.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe. Wir haben keine Regeln, das ist das Gute. Mhm. Und wenn die Gäste das zulassen, wenn die so cool sind wie ich, dann jederzeit.
Geil.
Wenn die so schwul sind wie du, dann nie.
Dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen. Du hast anscheinend zwischendurch das Bedürfnis dazu. Ansonsten deine letzten Worte in dieser Sendung.
Nix, Motherfucker, chill in the house. Yo, dig this.
Geil. Ich bedanke mich bei Serda Simuncu. Das war Echo hier auf der 100,0. Vielen, vielen Dank. Und auf Wiedersehen, Serda.
Dope.